D-Radio Wissen.
Eine Stunde Talk mit Sven Präger.
Klischees haben den großen Vorteil, dass sie uns in Sicherheit wiegen. Die haben nämlich eigentlich immer die Behauptung dahinter, so und so ist die Welt. Das schafft für uns alle eine gewisse Orientierung. Es hat nur ein Problem, Klischees sind häufig einfach falsch. Sarah Unger, was sagen deine Freunde, was an dir typisch Frau ist?
Die Frage hatte letzte Woche eine Freundin gestellt bekommen. Sie antwortete darauf, meine Handtaschen.
Wieso?
Oder mein Faible dafür, weil ich auf jeden Fall mehr Handtaschen habe als sie. Und ich glaube auch mehr Handtaschen habe als die meisten Freundinnen in meinem Freundeskreis.
Sag mal eine Zahl.
Geht Richtung 10, würde ich sagen. Okay. 10, 12, 15 vielleicht.
Passend zu Outfits und Anlässen.
Und zur Stimmung natürlich.
Lieblingshandtasche?
Mehrere.
Würdest du das auch über dich selbst sagen? Das ist typisch Frau, das mit den Handtaschen?
Mir selber ist auf die Frage überhaupt keine Antwort eingefallen, weil ich mich eigentlich ungern in Klischees pressen lasse und es nichts Typisches gibt, was jetzt also typisch männlich oder typisch weiblich ist an mir. Ich glaube, es ist immer das Gesamtpaket, was einen Menschen ausmacht und da gibt es eben Nuancen und es sind ja letzten Endes Eigenschaften, die wir entweder dem einen oder dem anderen Geschlecht zuordnen. Aber warum das so ist, darauf gibt es ja eigentlich gar keine Antwort. Das ist eher so, es ist typisch männlich, typisch weiblich. Aber dass das der hundertprozentige Indikator dafür ist, dass jemand ein Mann oder eine Frau ist, das ist ja nun mal nicht so.
Sarah Unger, du warst lange Head of Human Resources bei 2000 Krupp-Töchtern, also Leiterin der Personalabteilung, wenn man so sagen will. Und viele deiner Kollegen kannten dich jahrelang noch als Herr Unger. Und du bist heute Abend zu Gast in D-Radio Wissen, eine Stunde Talk. Schön, dass du da bist.
Danke für die Einladung, dass ich hier sein darf.
D-Radio Wissen.
Eine Stunde Talk. Sarah Unger ist zu Gast. Sarah, du darfst dir am Anfang bei uns immer was wünschen. Hallo, hier kommen drei Vorschläge für mögliche Aktivitäten mit Sarah Unger. Erster Vorschlag, ein Tag in der Zeche Zollverein.
Schon mal nicht schlecht. Ich hatte schon mehrere Tage in der Zeche Zollverein und drumherum. Ist auf jeden Fall ein sehr spannendes
Umfeld.
Oder
privat?
Privat, privat. Wobei beruflich eines meiner beiden ThyssenKrupp-Unternehmen, bei dem ich ja tätig war, hat tatsächlich Teile der Zeche Zollverein, nämlich die Kuckerei, vor vielen Jahren gebaut. Also gibt es da durchaus berufliche Berührungspunkte.
So
ich finde Industriekultur einfach toll.
Du bist aber kein Ruhrgebietskind, ne? Du kommst aus Süddeutschland eigentlich.
Also ich glaube, fürs Ruhrgebiet ist ja alles, was südlich des Sauerlandes ist, ist wahrscheinlich Süddeutschland. Ich komme aus dem Rhein-Main-Gebiet, aus der Nähe von Hanau.
Seit wann im Ruhrgebiet?
Im Ruhrgebiet jetzt seit 7 oder 8 Jahren ungefähr. Und in Nordrhein-Westfalen seit über 10 Jahren.
Und Ruhrgebiet gut?
Ruhrgebiet toll.
Weil?
Weil Ruhrgebiet einfach herzlich, die Menschen sind offen, gibt immer was zu meckern, aber am Ende ist dann doch alles gut.
Zweite Möglichkeit wäre ein Tag im Castro in San Francisco.
Würde ich natürlich auch gerne mitnehmen, weil ich noch nie in den USA war und das tatsächlich als To-Do auf meiner Liste steht, wobei ich im Moment politisch gesehen da etwas zurückhaltender geworden bin.
Sehr diplomatisch ausgedrückt. Ist das, also spielen die Bewegungen wie jetzt in San Francisco im Castro, was ja ein ganz klassisches LGBTI-Viertel sozusagen ist, spielt das eine Rolle, da immer wieder hinzugucken, wo es historisch herkommt oder Dinge von da zu nehmen und nach Deutschland mit rüberzuholen in die Bewegung?
Für mich jetzt weniger, weil ich weniger in diese Richtung geguckt habe. Ich nehme einfach, was da ist und versuche dann daraus was zu machen und orientiere mich jetzt auch weniger an den Bewegungen oder an irgendwelchen anderen Dingen, die es irgendwo auf dieser Welt gibt. Ich glaube, wir müssen gucken, dass wir hier passenden Fit auch zu unserer Kultur finden und zu unserer Gesellschaft. Und das, was möglicherweise in San Francisco oder in den USA funktioniert, muss ja nicht unbedingt bei uns hier in Deutschland funktionieren.
Das stimmt. Dritte Möglichkeit wäre oder dritte Aktivität zum Christopher Street Day. Schon mal gewesen?
Ja, tatsächlich im Laufe diesen Jahres auf 2 CSDs, einmal in Essen und einmal in Köln. Aber auch eher durch Überredung einer lieben Freundin. Ich hatte ja eingangs schon gesagt, dass ich weniger was mit Klischees anfangen kann und deswegen auch immer den CSD ein Stück weit vermieden habe. Aber ich muss auch sagen, ich habe den jetzt ganz lieb gewonnen, da in diesem Umfeld vom CSD einfach eine Lockerheit herrschte und so eine positive Stimmung war, dass ich das wirklich sehr, sehr toll fand. Und wir werden ja auch mit vielen Kolleginnen und Kollegen hoffentlich dann auch nächstes Jahr beim CSD in Köln dabei sein.
Ist das ein Unterschied, der spürbar ist, ob der vielleicht in Essen ist oder in Köln? Also merkt man da nochmal was?
Ich denke schon, weil natürlich in Köln der CSD eine deutlich größere Präsenz hat, deutlich mehr Besucherinnen und Besucher dann auch da sind, an der Parade teilnehmen. Das ist natürlich schon nochmal ein Unterschied im Vergleich zu dem CSD in Essen, der ja doch auch ein Stück weit familiärer ist. Aber letzten Endes ist auch wichtig, dass man die politische Botschaft, die ja so ein CSD aussenden möchte und auch sollte, dass man die nicht vergisst. Und es ist eben keine Klamauk-Veranstaltung, es ist natürlich eine bunte Veranstaltung nach außen hin, aber es ist auch eine politische Botschaft, die damit verbunden ist, da ja durch diese CSDs eben für die Rechte von LGBTI-Menschen geworben und gekämpft wird.
Wenn ihr nächstes Jahr sagt, ihr fahrt sozusagen mit Kolleginnen und Kollegen dahin, da sind dann sowohl LGBTIler als auch Non-LGBTIler.
Da sind dann, wir sind offen für alle. Also wir sind ein offenes Netzwerk und freuen uns natürlich über alle, die teilnehmen und das mit uns teilen wollen. Und da ist eben jeder dazu eingeladen und jeder, der mitkommen mag, ist, kann herzlich dabei sein.
Wenn du dich für eins entscheiden müsstest, nochmal ein Tag Zeche Zollverein, Tag in San Francisco oder CSD?
Ich glaube, ich würde Stück für Stück alles mitnehmen. Also die Zeche Zollverein würde ich direkt morgen machen, den CSD in Köln dann nächstes Jahr und mit San Francisco würde ich mir erstmal angucken, wie der Kollege in den USA das am Anfang so mit den LGBTI-Rechten macht und inwieweit da zumindest keine Rückentwicklung stattfindet und würde dann nochmal nächstes Jahr drauf zurückkommen.
Sarah Unger, heute Abend zu Gast in die Radio Wissen. Eine Stunde Talk.
D-Radio-Wissen.
D-Radio-Wissen, eine Stunde Talk. Sarah Unger ist zu Gast. Jetzt ist 2016 vorbei. Wie war das vergangene Jahr für dich?
Total ereignisreich. Viel Bewegung, viel Veränderung. Unheimlich intensiv.
Gibt es besondere Ereignisse, die dir im Kopf geblieben sind?
Ich glaube, ganz viele. Also natürlich haben wir bei ThyssenKrupp das LGBTI-Netzwerk offiziell gegründet und das hat sich durch das komplette Jahr auch gezogen mit Aktionen, mit Aktivitäten, die wir gemacht haben innerhalb des Konzerns. Wir haben Plattformen bekommen wie ein Diversity Day, eine interne Konferenz bei ThyssenKrupp, die dieses Jahr das erste Mal stattgefunden hatte. Unser Diversity-Bereich hat sich da total engagiert und wir durften das dann als Netzwerk mitgestalten und durften Workshops durchführen, die sehr gut angekommen sind. Das war ein tolles Podium, um das Netzwerk und uns dann als Köpfe hinter dem Netzwerk auch bekannt zu machen. Das hat auch unheimlich viel Spaß gemacht, muss ich sagen. Und da auch viele neue Kolleginnen und Kollegen zu treffen, die ich bis dato nicht kannte. Klar, mein Jobwechsel, der jetzt erst ein paar Tage alt ist, aber total viel Freude bereitet hat in den ersten Tagen. Das Team ist toll und die Themen, die ich da bearbeiten darf, sind super spannend, echt interessant. Ich lerne viele Leute kennen, lerne viel auch über unser Geschäft nochmal kennen. Das ist eine internationale Aufgabe, also auch sehr, sehr spannend. Auch ein schöner Change und natürlich mein persönlicher Change, also sozusagen Anfang des Jahres mein persönlicher Wechsel, dass ich dann so auftreten konnte, wie ich eben bin und muss sagen, das hat mein Leben dann auch nochmal etwas erleichtert.
Wann hast du dich dazu entschieden, das im Job tatsächlich zu kommunizieren, dass du nicht mehr als Mann auftreten willst, sondern als das, was du bist, als Frau?
Das war eigentlich ein stetiger Prozess, da mir das ja ohnehin, dass ich also nicht in dieses typische männliche reinpasse oder dass ich das einfach nicht bin, das ist mir ja schon in Ansätzen bewusst seit über 30 Jahren. Ich bin jetzt 35 Jahre alt, also seitdem ich circa so 5, 6, 7 Jahre alt war, solange ich eben zurückdenken kann. Damals konnte ich natürlich nichts damit anfangen, mit dieser Information und dachte, okay, was ist das jetzt?
Woran hast du das gemerkt?
Das ist schwer zu sagen. Ich habe es einfach gemerkt. Es war einfach so. Also ich glaube, da gibt es ein schwer messbares Kriterium, woran man das dann gerade im Kindesalter auch merken kann. Ich wusste es einfach, dass ich eben anders bin.
Hat dein Umfeld das auch gemerkt? Also wenn ihr heute darüber redet, sagen die, ja, das war uns klar? Oder wir haben was geahnt?
Ja, ein paar Anzeichen schon. Wobei, also meine Mutter ist schon vor über 20 Jahren verstorben und mein Vater hatte mir das dann mal zurückgemeldet und sagte, oh, es gab so ein paar Indikatoren, da hätte man natürlich drauf aufmerksam werden können.
Zum Beispiel?
Dass ich eben nicht in diese typischen jungen Klischees sozusagen gepasst. Aber jetzt sind wir wieder bei den Klischees, die wir ja eigentlich vermeiden wollten. Aber gab tatsächlich also mehrere Dinge, dass ich also durchaus eher mit mädchenaffinen Dingen mich beschäftigt hatte und also eher so Hausarbeitsthemen interessant fand oder andere Sachen. Aber das war für meinen Vater war das eben nicht so das klare Kriterium gewesen. Ich selber habe mich ja damals auch gerade als Kind ja auch nicht getraut, dann so sehr Position zu beziehen, dass ich dann sage, okay, ich gehöre jetzt doch eher zu der anderen Gruppe und mache jetzt irgendwie was, dass ich das auch schaffe, diesen Change hinzukriegen. Das von einem Kind zu erwarten, also ist, glaube ich, ja, einfach nicht machbar.
Wie bist du durch die Pubertät gekommen?
Ich bin nur irgendwie durchgekommen. Ich habe es einfach zur Kenntnis genommen. Jetzt muss ich aber sagen, ich habe natürlich, ich glaube, ein bisschen Glück gehabt, dass ich jetzt mich nicht so extrem in diese total männliche, kantige Richtung entwickelt hatte, also auch körperlich. Und das hat es mir wahrscheinlich auch nochmal ein Stück weit einfacher gemacht.
Dann vergehen ja mal Jahre, ne? Dann gibt es eine Ausbildung, du bist Diplom-Betriebswirtin, dann beginnt ein Jobjahre. Also, genau. Also wann entscheidest du, ich muss das auch öffentlich machen?
Das ist einfach ein sehr, sehr langer, stetiger Prozess gewesen. Wie du schon sagst, ich habe ja studiert und hatte auch vor dem Studium, habe ich tatsächlich noch meinen Wehrdienst abgeleistet, weil das für mich der einfachere Weg war. Also Zivildienst kam aus persönlichen Gründen für mich nicht in Frage. Ja, und deswegen, Wehrdienst war für mich die Option gewesen und ehrlich gesagt habe ich auch darauf spekuliert, dass ich einfach nicht berücksichtigt werde. Und ich dachte auch, vielleicht geht das dann schon irgendwie wieder weg, dieses Gefühl, weil irgendwann gab es ja dann natürlich Internet. Als ich 16, 17, 18 war, war das durchaus ganz gut verfügbar gewesen. Dann konnte ich natürlich recherchieren und habe dann relativ schnell gemerkt, gut, das ist das Thema, also Transsexualität in dem Falle, mit dem ich mich da konfrontiert sehe und dachte eben, das lässt sich schon irgendwie durch Verdrängung wieder wegbekommen. Das war dann tatsächlich nicht der Fall. Habe dann das Studium angefangen, Betriebswirtschaftslehre. Und muss auch sagen, ich bin immer sehr inhaltsgetrieben, deswegen Betriebswirtschaftslehre, weil ich immer gerne mit Menschen zusammengearbeitet hatte und unbedingt einen Personalbereich wollte. Das war ja dann auch mein Schwerpunkt im Studium. Und ich habe mich auch sehr, sehr auf das Studium konzentriert, dass also auch dieses Transsexualität, Transidentitätsthema, dass das in den Hintergrund gerückt ist.
Das heißt, du bist auch nicht hergegangen und hast gesagt, keine Ahnung, du suchst dir Interessensgruppen, Verbände, wendest dich denen irgendwie zu, sondern du hast das versucht, mit dir auszumachen.
Gar nicht, genau. Also ich hatte damals auch viel Sport gemacht, habe sehr aktiv Handball gespielt, auch höherklassig. Und ich habe in der Männermannschaft gespielt und wir haben zu Trainingszwecken tatsächlich auch gegen Damenmannschaften gespielt. Und es ist nicht immer so, dass die Männer gewinnen, das kann ich auch sagen. Aber natürlich, also körperliche Fitness spielt natürlich eine Rolle. Aber ich glaube auch, das ist wieder ein Klischee, inwieweit Männer körperlich fitter sind oder sein sollten als Frauen. Es kommt immer darauf an, was man daraus macht. Ich habe jetzt natürlich auch nicht 7 Tage die Woche trainiert, aber Sport war natürlich eine willkommene Ablenkung, auch um Energie da irgendwo freizusetzen. Und war auch ein tolles Thema gewesen, also auch um mich körperlich nochmal zu verausgaben und Menschen auch kennenzulernen und viel mit Menschen zu tun zu haben. Also Handball, die Zeit damals hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Studienzeit war auch eine tolle Zeit.
Gab es irgendwann mal einen Menschen in deinem Umfeld, dem du dich als erstes anvertraut hast?
Nicht direkt, indirekt. Und jetzt kommen wir ja eigentlich zu der Frage, die du hattest. Also wann war so dieser Zeitpunkt gewesen, wo das ein Thema auch für den Job geworden ist? Ich hatte da eine Freundin gehabt, die durchaus dann was gemerkt hatte. Das ist jetzt natürlich auch schon einige Zeit her. Und die dann sagte, also so wie ich dich einschätze, solltest du das Thema mal weiter im Auge behalten und lass ihm einfach freien Lauf. Also gib dem irgendwie einen Raum oder gib dem irgendwie eine Chance. Wenn du sagst, du bist eben eine Frau, dann probier dich da sozusagen aus und guck, wie du damit zurechtkommst. Das habe ich dann auch getan und habe dann irgendwann also den Mut gehabt zu sagen, gut, dann versuchst du das im privaten Umfeld aus, wie du damit klarkommst, wie dein privates, persönliches Umfeld damit zurechtkommt. Und das hat wider Erwarten tatsächlich gar nicht so schlecht funktioniert. Also ich hatte am Anfang die Befürchtung gehabt, dass mich niemand mehr angucken würde, dass niemand mehr mit mir reden würde. Das war ganz und gar nicht so. Also ganz im Gegenteil, es gab sogar eher Leute, die dann noch auf mich zugegangen sind. Und die Erfahrungen waren deswegen positiv und getrieben von diesen positiven Erfahrungen habe ich dann Stück für Stück gesagt, gut, dieser Change, also erstens habe ich mich natürlich wohlgefühlt und zweitens dieser Change ist nicht nur negativ besetzt, sondern hat auch ein paar positive Aspekte, zumal ich mich dann Stück für Stück sicherer und auch freier gefühlt habe.
Das heißt aber, wie viele Jahre Vorsprung hatte dein privates Freundesumfeld im Vergleich zu deinem Jobumfeld ungefähr?
Ich weiß es schon gar nicht mehr, es waren bestimmt 2 Jahre.
Und haben deine Freunde irgendwann gesagt, keine Ahnung, mach mal, also so im Sinne von, das hat ja auch was für sich selbst einstehen und so.
Das war tatsächlich so. Also besagte Freundin hat mir dann die Pistole auf die Brust gesetzt und hat dann gesagt, so wie es jetzt funktioniert, funktioniert es einfach nicht und du musst da was machen. Also geh bitte zum Psychologen und lass dich da irgendwo beraten. Weil letzten Endes sind ja Psychologen verpflichtend in diesem Prozess. Da führt ja in Deutschland kein Weg dran vorbei, weil es ja auch nach WHO-Definitionen, also Stand dieses Jahr zumindest noch eine Erkrankung ist, eine psychische Erkrankung. Und dann habe ich tatsächlich irgendwann zum Telefon gegriffen und habe den Psychologen angerufen. Oder nicht den, sondern natürlich einen, der sich damit auskannte und darauf spezialisiert war. Er hatte auch das Glück gehabt, innerhalb von 6 Wochen einen Termin zu bekommen. Und dann haben wir gesagt, gut, wir gehen das Thema an. Der hat mich machen lassen. Und ich bin Stück für Stück an meinen Erfahrungen dann auch gewachsen. Und so hat das dann Stück für Stück geklappt. Und irgendwann hatte ich den Mut oder auch den Druck, muss ich sagen, das auch im Job dann irgendwann, also dieses Outing öffentlich zu machen.
Mit wem hast du zuerst geredet im Job?
Das war damals mit dem Geschäftsführer. Also mit dem damaligen Geschäftsführer der Gesellschaft, in der ich Personalleiterin war. Und dieser Geschäftsführer an sich, der war einfach sehr offen auch zu mir gewesen, immer mit seinen Themen, die er hatte. Und deswegen gab es dann Grundvertrauen auch zu ihm. Und das hat er auch nicht erschüttert. Also er war da auch sehr angenehm im Umgang mit mir damals gewesen. Und ich habe letzten Endes eine Liste erstellt mit Menschen, bei denen ich eher positives Feedback erwartet habe oder zumindest nicht Ablehnung erwartet habe. Und habe diese Liste dann Stück für Stück abgearbeitet. Das hat lange, lange Zeit gedauert.
Wie viel stand denn da drauf?
Ich weiß gar nicht mehr. Es waren locker 30 Leute.
Okay.
Und habe dann quasi positive Reaktionen eingesammelt, die mir dann Kraft gegeben haben für das nächste Outing. Weil letzten Endes als Führungskraft damals habe ich natürlich mit sehr, sehr vielen Menschen zu tun gehabt. Und es waren bestimmt 200 im Unternehmen, die mich natürlich kannten und darüber hinaus noch andere und mit denen ich eben...
Plus Flurfunk, ne? Irgendwann macht das ja die Runde, also wenn du ein paar Gespräche geführt hast.
Den Flurfunk, den konnte man dann irgendwann nicht mehr einholen. Also irgendwann ist das Thema natürlich dann wie auch immer raus. Das spielte dann auch keine Rolle, aber ein Stück weit habe ich es dann einfach in Kauf genommen und habe gesagt, das ist jetzt quasi einkalkuliert, dann musst du wenigstens nicht mit allen reden. Und das hat das Ganze vielleicht nochmal ein Stück weit einfacher gemacht.
Im Personalausweis steht Sarah als einziger Vorname?
Nee, Sarah Lea.
Heute Abend zu Gast in die Radio Wissen, eine Stunde Talk, hat einen großen Schritt gemacht Anfang des Jahres und auch im beruflichen Umfeld bei einer Tochter von ThyssenKrupp gesagt, dass sie eine Frau ist.
Die Radio Wissen.
Die Radio Wissen, eine Stunde Talk. Sarah Unger ist zu Gast. Sarah, ich habe geschaut, ThyssenKrupp ist seit Mai 2016 ein Proud Employer. Das ist ein LGBTI-Netzwerk, was sich unter anderem, wenn ich das richtig verstehe, dafür einsetzt, dass Menschen halt ein Coming-out auch am Arbeitsplatz haben sollen. Hast du ThyssenKrupp darauf hingewiesen? Also ist das sozusagen, du hast für dich entschieden, Coming-out zu machen und in dem Zug hat ThyssenKrupp dann mitgezogen oder wie ist das zustande gekommen?
Nein, die Idee dafür kam von Fabienne Mainz aus dem Diversity and Inclusion-Bereich und von der Barbara Thiel, die Diversity-Chefin von ThyssenKrupp ist. Und die beiden sind dann auf uns als LGBTI-Netzwerk zugegangen mit der Idee und haben dann gesagt, wäre das nicht ein gutes Signal, wenn wir da auch bei diesem Proud Employer Netzwerk als ThyssenKrupp Mitglied werden, um dann auch nach außen zu signalisieren, wir stehen eben auch zu unseren LGBTI-Beschäftigten und sind eben auch offen für Bewerbungen aus dieser Community und sagen ganz klar, LGBTI spielt bei uns an sich keine Rolle. Also sprich, wir sind eben offen, ohne dass wir jemanden an der Stelle ausschließen wollen, nur aufgrund sexueller Orientierung oder Identität.
Hast du das Gefühl, dass das Unternehmen es insgesamt mitträgt?
Ich glaube, das ist sehr schwierig, das für ein gesamtes Unternehmen zu bewerten wie ThyssenKrupp. Es ist mit 150.000 bis 160.000 Beschäftigten weltweit und Standorten in vielen, vielen Ländern auf allen Kontinenten dieser Welt. Ich bin sicher, dass die Organisation ThyssenKrupp das auf jeden Fall supportet und dass auch die Unterstützung vom Vorstand, also auch von ganz oben, da ist auch die aktive Unterstützung und ich bin auch überzeugt, dass es eben kein Lippenbekenntnis ist, sondern dass das absolut ernst gemeint ist. Das sehen wir auch als Netzwerk in der Unterstützung, die uns widerfährt an der Stelle. Man kann natürlich nie ausschließen, dass es in Einzelfällen immer Menschen geben wird, die damit nicht klarkommen oder sagen, okay, das hat hier eigentlich nichts zu suchen, dieses Thema LGBTI am Arbeitsplatz.
Hast du Sorge, Postergirl zu sein?
Klar, die Frage ist natürlich berechtigt, aber ich weiß, dass ich es nicht bin, weil letzten Endes hatte ich mal den Vorschlag gemacht, dass wir auch Personen darstellen, Personen in den Mittelpunkt stellen, die einfach für Change stehen, auch bei ThyssenKrupp. Auch völlig unabhängig von diesem LGBTI-Thema. Und das in meinem Fall ist natürlich ein ziemlich extremes Beispiel für Change. Aber ich persönlich wollte dadurch auch transportieren, erstens, dass meine Geschichte ja auch erfolgreich sein kann. Es gibt eben viele, die nicht das Glück haben, wie ich es im Moment habe. Und da einen deutlich schwereren Stand haben, also gerade Transmenschen natürlich, aber auch LGBTI-Menschen im Allgemeinen, auch am Arbeitsplatz einen schwereren Stand haben. Und da habe ich einfach diese Möglichkeit mit ergriffen und habe gesagt, gut, dann gehe ich eben auch diesen Schritt nach vorne und teile meine Geschichte und möchte gerne aber auch für die Veränderung stehen, die ThyssenKrupp in den letzten Jahren auch durchlebt hat, nämlich dass wir eben ein offenes Unternehmen sind, dass wir auch gegenüber LGBTI offen sind, dass wir diese Community auch unterstützen.
Was macht zum Beispiel das LGBTI-Netzwerk jetzt bei ThyssenKrupp? Also gibt es sowas wie, keine Ahnung, Workshops, Tagungen?
Wir treffen uns beispielsweise alle 2 bis 3 Monate zum Lunch in der Kantine in Essen. Das heißt, wir sind also mittendrin, wir sind also auch sichtbar für andere. Je nachdem, ob ich es gerade vergesse oder nicht, bringe ich dann gerne eine Regenbogenfahne mit, die wir dann auf dem Tisch aufstellen, um das auch nach außen hin auch schon mal zu transportieren und zu sagen, wir sind hier mittendrin und wir sind auch offen natürlich für Non-LGBTI-Menschen. Das heißt, wir wollen ja keine Separation haben an der Stelle, sondern ich hatte heute auch gerade eine Frage von 2 Kolleginnen gehabt, die gesagt haben, wir würden doch da auch gerne mal dazu kommen. Wäre das denn okay? Ja klar, ist das okay. Also jederzeit, wir freuen uns einfach über jeden, der bereit ist, sich auch mal mit diesem Thema inhaltlich auseinanderzusetzen und uns zu fragen, warum das eigentlich wichtig ist. Also diese Lunches sind eine typische Aktivität, die wir haben, die es auch schon lange gibt. Und wir sind froh, dass da 20 bis 30 Leute zum Teil zusammenkommen, die sich da auch treffen. Wir nehmen an allen möglichen Konferenzen teil, um da auch Gesicht zu zeigen und uns auch mit anderen Unternehmen auszutauschen. Ich hatte eingangs gesagt, dass wir den Diversity Day bei ThyssenKrupp mitgestaltet haben und 2 Workshops machen durften, um da die Teilnehmenden zu sensibilisieren, eben für LGBTI-Belange und dass es da Spezifika gibt. Und haben am 31. Mai eine Podiumsdiskussion geplant bei ThyssenKrupp, die aber dann öffentlich sein wird, bei der Vertreterinnen und Vertreter aus der Politik, aus der Wirtschaft teilnehmen werden und auch über dieses Thema LGBTI nochmal diskutieren werden.
Hat sich deine Arbeit als Personalerin, die machst du ja schon auch lange, nochmal verändert durch dein eigenes Coming Out?
Also für mich persönlich, ich habe natürlich das Gefühl, dass ich erstmal an sich mehr Kraft habe und vor allem auch mehr Energie, mich auf meine Arbeit zu konzentrieren, weil natürlich dieses ungelöste Thema im Hintergrund, was ich in meinem Kopf natürlich mit mir rumgetragen habe, was mich sehr beschäftigt hat, das Thema ist eben kein Thema mehr. Und dieser Knoten ist einfach durchschlagen. Und das macht mir meine Arbeit natürlich deutlich leichter, weil ich mich eben auf meine Arbeit konzentrieren kann. Das ist das eine. Das andere ist, ich glaube auch, dass ich deutlich mehr Sensibilität inzwischen entwickelt habe für Belange von Menschen, die einfach verschieden sind oder dass ich eben in der Lage bin, Verschiedenartigkeit gut anzuerkennen und dass mir das auch in meinem Job hilft. Und ich habe mir ein großes Netzwerk aufgebaut, auch außerhalb von ThyssenKrupp, eben zu anderen Unternehmen und habe die Möglichkeit gehabt, mich natürlich auch hier bei euch heute vorstellen zu können. Und das sind alles so Benefits gewesen, die dann auch durch dieses Engagement in diesem Netzwerk zustande gekommen sind.
Merkst du, wenn dir Menschen jetzt auch gegenüber sitzen, in deinem beruflichen Job einfach, also merkst du auch, dass da eine, weiß nicht, kommt da eine andere Reaktion als vorher? Ist das vielleicht gelöster oder auch leichter, weil die Menschen auch merken, ja, es ist jetzt, weiß nicht, geklärt in irgendeiner Art und Weise?
Also aus meiner Sicht ist es lockerer, weil da natürlich auch jetzt nichts mehr im Raum steht. Und ich hatte auch einige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gehabt, die dann auch mit sehr persönlichen Themen zu mir gekommen sind. Und sonst ist in der Regel eine gewisse Distanz da zwischen Mitarbeitern und Personalleiterin. Und diese Distanz ist natürlich vielleicht nicht ganz weg, aber sie ist zumindest, sie wird ein Stück weit abgebaut, indem ich natürlich selber mit einem sehr persönlichen Thema dann rausgekommen bin. Das hat dann, glaube ich, schon das Miteinander an der Stelle nochmal aufgelockert und ich glaube, die Arbeitsbeziehung an sich ist dann auf der persönlichen Ebene auf jeden Fall deutlich besser geworden. Also für mich war es auf jeden Fall angenehmer.
Macht es das auch leichter, weil dir eben auch klar ist, was ja im Personalwesen nicht ganz unwichtig ist, es geht nicht nur um dieses eine Merkmal?
Absolut, weil letzten Endes Menschen immer ein Gesamtpaket darstellen und ganz viele Eigenschaften mitbringen. Und wenn wir uns nur auf ein Merkmal konzentrieren, dann würden wir ja die ganzen anderen wahrscheinlich auch sehr, sehr positiven Eigenschaften ignorieren. Und darum ist es unheimlich wichtig, das Ganze zu sehen. Also es ist natürlich immer schwierig, wenn wir Stellen besetzen müssen. Das ist ja jetzt auch meine neue Aufgabe, in der ich bin, dass ich da unterstützen darf, Senior Management Positionen bei ThyssenKrupp zu besetzen. Und wenn wir natürlich dann Anfragen bekommen und das ein hundertprozentiges Matching sein muss zwischen Kandidaten und der Stelle, dann ist es natürlich unheimlich schwierig, den perfekten Kandidaten oder die perfekte Kandidatin zu finden. Ich finde schon, dass es da von Vorteil ist, wenn man da breiter schaut und die Möglichkeit hat, da eben auch möglicherweise durch seinen persönlichen Hintergrund da eben auch ein bisschen breiter zu denken und zu gucken, gut, das eine Kriterium erfüllt die Person vielleicht nicht, aber dafür gibt es ganz viele andere positive Aspekte, die jemand mitbringt, die vielleicht auch wichtig sind für die Stelle oder insgesamt für die Weiterentwicklung, und finde das schon sehr, sehr wertvoll.
Wertvoll, eine eigene Geschichte mitzubringen, um vernünftige Personalentwicklung oder Personalpolitik im Unternehmen auch zu machen. Sarah Unger hat das lange gemacht, auch als Führungskraft, und ist heute Abend zu Gast in die Radio Wissen. Eine Stunde Talk.
Die Radio Wissen,
eine Stunde Talk. Sarah Unger ist zu Gast. Wir haben gerade so ein bisschen darüber gesprochen, dass es auf der einen Seite hilft, eine eigene Geschichte sozusagen von Mann zu Frau oder sagen wir mal Bekenntnis zu Frau, weil du weißt, es kommt nicht nur auf einen Faktor an. Das heißt aber im Umkehrschluss auch, dass du nicht jemanden nur einstellen würdest, weil es auch jemand aus der LGBTI-Community ist.
Nein, also es sollte nie auf ein Kriterium ankommen, zumindest in den seltensten Fällen. Es mag immer Ausnahmen geben, aber ich würde beispielsweise auch nie jemanden einstellen, nur weil er oder sie aus dieser LGBTI-Community kommt. Das ist ein Merkmal, was einfach keine Rolle spielen sollte, also weder positiv noch negativ. Gibt natürlich Situationen, da bringen bestimmte Eigenschaften von LGBTI-Menschen möglicherweise einen Vorteil. Aber das sollte grundsätzlich, sollte das eigentlich keine Rolle spielen.
Jetzt hast du dich geoutet. Willst du Vorbild für andere sein? Willst du ermutigen, mal jenseits davon, dass du für dich selbst dadurch auch Klarheit geschaffen hast?
Vorbild finde ich immer schwierig, weil jeder und jede muss sein oder ihren eigenen Weg finden. Die Wege sind ja immer sehr, sehr unterschiedlich. Meiner war ja auch individuell, und ich habe auch immer versucht, einen Bogen um Gruppen zu machen oder um andere Personen. Also ich habe mich vorher auch nicht mit anderen Transmenschen ausgetauscht über ihre Wege, weil ich mich auch nicht beeinflussen lassen wollte und meinen eigenen Weg gehen wollte. Was ich machen möchte, ist schon eher anderen zu zeigen, dass es funktioniert oder funktionieren kann zumindest. Kommt natürlich auch wieder auf die Gesamtumstände an. Und wie du schon sagst, ich möchte gerne anderen Mut machen dadurch und zeigen, habt auch den Mut. Und manchmal kann es natürlich ein bisschen steiniger sein, aber am Ende ist es das zumindest wert.
Wenn wir einmal auf das große Ganze gucken, gibt es aus deiner Perspektive Debatten, die wir gerade gesellschaftlich dringend brauchen, auch mit Blick auf das Thema?
Ich glaube, da gibt es eine Reihe an Debatten. Ich habe im Moment den Eindruck, dass die Extreme in der Gesellschaft einfach immer mehr zunehmen, dass also immer mehr entweder absolut für etwas gesprochen wird oder absolut gegen etwas Partei dann ergriffen wird. Und diese neutrale Mitte mit, ich akzeptiere es einfach, wie es ist, ohne unbedingt total dafür oder total dagegen zu sein, das vermisse ich inzwischen einfach an vielen Stellen. Und auch die Instrumentalisierung von LGBTI-Menschen für politische Interessen, also wie es beispielsweise auch die AfD in Teilen auch tut, finde ich natürlich auch bedenklich. Ich hatte ja auch schon gesagt, ich lasse mich auch ungern instrumentalisieren. Ich denke, wir brauchen eine ganze Reihe an Debatten. Und zwar gibt es die Diskussionen, die ja auch allenthalben geführt werden zum Thema Bildungsplan, inwieweit LGBTI-Lebensformen thematisiert werden können oder sollen, auch an Schulen. Aber ich persönlich bin überzeugt, dass die Sichtbarkeit von LGBTI-Menschen ein wichtiges Kriterium ist, um die Akzeptanz auch zu steigern. Weil wenn LGBTI-Menschen nicht sichtbar sind, dann wird es immer das Außergewöhnliche sein. Und wenn irgendetwas außergewöhnlich ist, dann werden wir keine Normalität erreichen können. Und das ist unheimlich schwierig.
Wie sieht denn dein Alltag aus? Hast du immer noch, also wenn man dich jetzt sieht, wir haben ja auch ein Bild von dir auf der Homepage, man sieht deinem Gesicht ja natürlich an, dass das, also wenn man ein bisschen guckt, kann man sagen, ah, das ist ein männliches Gesicht, ne? Das Kinn und zum Beispiel. Also kriegst du im persönlichen Alltag noch viel Reaktion auf der Straße, in der Öffentlichkeit oder so? Oder ist es doch so normal mittlerweile?
Also selten, im beruflichen Kontext kriege ich eigentlich keine Reaktion dazu. Mhm. Also natürlich kennt man mich,
aber ich thematisiere
das aber auch einfach gar nicht, und andere Kolleginnen und Kollegen thematisieren das auch nicht. Und das fühlt sich gut an, weil es eben Normalität ist für mich. Ich hoffe für mein Umfeld auch, aber zumindest bekomme ich das Gefühl zurück und das ist eben schön an der Stelle. Was natürlich ab und zu mal passiert, ist, dass ich, glaube ich, schon auffalle auf der Straße, dass ich einzelnen Personen auffalle. Wenn die mal genauer hingucken oder wenn ich jetzt gar nicht geschminkt bin und dann also doch mal ein bisschen lockerer angezogen bin, dass dann Menschen auf mich aufmerksam werden. Und das ist auch ein Punkt, der mich eigentlich sehr, sehr stört, weil es gibt eigentlich gar keine Not, um auf mich aufmerksam zu werden, oder es gibt dann auch gar keine Not, auf mich reagieren zu müssen, weil es gibt schon dann teilweise Reaktionen. Das passiert zwar vielleicht einmal im Jahr oder einmal im Halbjahr, aber es ist schon ziemlich verletzend, wenn du auf der Straße bist oder irgendwo unterwegs bist und du dann auf einmal mit ausgestrecktem Finger ausgelacht wirst oder im Zweifel beleidigt wirst oder das ist mir Anfang diesen Jahres passiert, dann irgendwo im Café fotografiert wirst ungewollt. Und das sind so Dinge, die akzeptiere ich nicht.
Das heißt, im Zweifelsfall geht es wirklich darum, je mehr sozusagen das in der Mitte ankommt, je mehr wir wirklich Toleranz sind, desto besser hilft es auch der LGBTI-Community. Das ist jetzt eine Binsenweisheit natürlich, aber darum geht es schon im Kern.
Ja, natürlich. Und das meine ich aber auch mit Sichtbarkeit. Also wenn wir natürlich eine gewisse Sichtbarkeit schaffen von LGBTI-Menschen, also Transmenschen haben natürlich nochmal ein anderes Thema als möglicherweise lesbische oder schwule Menschen, die etwas unsichtbarer sein können. Aber mir geht es gar nicht darum, nur völlig unsichtbar zu sein. Ja? Das habe ich inzwischen akzeptiert, dass ich das möglicherweise gar nicht sein kann. Und auch deswegen habe ich ja diesen Schritt in die Öffentlichkeit gemacht und habe gesagt, gut, dann kann ich auch dazu stehen, ja? Wenn ich eh nicht Stealth leben kann, wie es so schön heißt. Und das ist auch gar nicht mein Anspruch, weil da müsste ich mich ja schon wieder verstecken vor mir selber oder vor meiner Geschichte. Und das ist ja ein Teil meines Lebens, der genauso dazu gehört wie alles andere auch. Nein, aber wenn wir natürlich dazu stehen können, auch wir als Gesellschaft, und sagen, Transmenschen sind genauso ein Teil unserer Gesellschaft und die sind jetzt nicht unbedingt was Besonderes, dass man mal hinguckt, ja, das ist ja das eine, aber dass man dann eben anfängt, diese Dinge mit Menschen zu machen, das ist dann was anderes, da werden für mich einfach Grenzen überschritten und das gehört sich nicht.
Wie weit bist du sozusagen in dem Trans-Dasein für dich selbst gegangen, wenn du dazu was, weil die Frage, die man sich ja immer stellt, ist, hast du zum Beispiel Operationen durchführen lassen oder sowas, also wie weit bist du da gegangen?
Also eine typische Frage, die ich an sich nicht beantworte.
Musst du auch nicht. Wissen deine engsten Freunde, wie weit du da gegangen bist? Gibt es da Menschen, die das wissen?
Die müssen es ja zwangsläufig, also ich nehme an, dass sie es zwangsläufig wissen müssen, wenn sie darüber nachdenken, da sie, also meine engsten Freunde tatsächlich sehr viel mit mir zu tun haben. Also wenn wir uns nur einmal die Woche sehen, dann wäre das selten. Also zum Teil sehen wir uns zweimal die Woche und die bekommen schon sehr, sehr viel mit von mir und im Freundeskreis bin ich da schon relativ offen.
Pläne für 2017, nachdem 2016 so ein sehr Umbruch oder Change-Jahr war?
Ich habe mir ehrlich gesagt noch keine Gedanken gemacht. Ich glaube, ich lasse das auf mich zukommen und freue mich einfach auf das, was da kommt.
Wenn du dir jetzt gerade, keine Ahnung, in 2017 einen Wunsch erfüllen könntest, was wäre das?
Oh je, da fragst du mich was. Einen ausgedehnten Urlaub machen.
Wohin?
Wo es warm ist, auf jeden Fall. Wo die Sonne scheint, wo es warm ist, wo ein Strand ist, ein schönes Hotel, am liebsten mit Freunden und einfach mal die Seele baumeln lassen und vielleicht auf 2016 zurückzugucken und mal schauen, wie das denn so gelaufen ist in 2016.
Zeit zum Integrieren.
Ja, einfach Zeit, um nochmal Revue passieren zu lassen und zu schauen, ja, vielleicht auch ein Stück weit das zu genießen, was wir auch als Team da bewegen konnten. Also sowohl in dem Netzwerk als auch in den Teams, in denen ich arbeiten darf im Moment und auch in dem Team, in dem ich arbeiten durfte bis vor wenigen Tagen noch. Das waren einfach so viele Sachen, die sich dann bewegt haben, die sich dann bewegen ließen. Und das kommt, glaube ich, im Alltag zu kurz, um darauf nochmal zurückzugucken. Und ich glaube, dafür ist dann tatsächlich dann nochmal so eine Phase ganz schön, natürlich auch, um nochmal auf den persönlichen Bereich zurückzugucken, wo ich mich dann mal rausnehmen könnte für 2 Wochen vielleicht, 2,5 Wochen und nochmal schauen kann, wie war das eigentlich?
Auch das übrigens wahrscheinlich ein ganz normaler Wunsch, den jeder von uns hat, wenn ja irgendwie ein bisschen umbruchartig war.
Möglicherweise.
Sarah Unger war heute Abend zu Gast in D-Radio Wissen, 1 Stunde Talk. Vielen Dank, dass du das mit uns geteilt hast. Und vielen Dank auch für den Mut, damit an die Öffentlichkeit zu gehen.
Sehr, sehr gerne. Danke euch und allen, die zugehört haben.
Die Radio Wissen. 1 Stunde Talk war das. Die Sendung könnt ihr natürlich nachhören bei uns auf der Homepage, gleich dieradiowissen.de. Und natürlich als Podcast, immer da, wo ihr eure Podcasts herbekommt. Und ich bin Sven Präger und nächste Woche wieder da. Bis dann. Ciao.
D-Radio Wissen.
Eine Stunde Talk mit Sven Präger.
Jeden Mittwoch von 20 bis 21 Uhr. Mehr auf dradiowissen.de.